So, Apostelgeschichte, Kapitel 6. Wenn ihr dorthin blättert, lese ich euch noch was vor. Mann, das ist ein Riesenloch da. Ich hoffe nicht in dem Ausmaß. Da kann ich gar nicht mehr so gut sprechen. Lese ich was vor aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 4. Kapitel. Wir haben ja letzte Woche darüber gelernt, wie wir erkennen können unsere Gaben, wie wir lernen können, was unsere Gaben sind. Und gestern in meiner täglichen Bibellese habe ich im 1. Petrus gelesen und die Stelle passt da echt gut dazu. Ich habe mir gedacht, ich lese euch vor. Eine kleine Leseshow im Vers 9. Wie jeder aber eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Apostelgeschichte 6. Letzte Woche haben sie 7 Männer ausgewählt, um den Witwen zu dienen, die Diener oder die ersten Diakone in der Gemeinde. Und einer von denen war der Stephanus, ein Mann voll Geist, voll gutem Zeugnis und voll Weisheit. Heute werden wir mehr von dem Stephanus sehen. Im Vers 8 heißt es, Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ich mag das. Stephanus voll Gnade und Kraft. Die hat er von Gott gehabt, ohne Zweifel. Er hat Gottes Gnade ihm gegenüber erfahren. Hat Gottes Kraft erfahren in seinem Leben. Und ich denke, das hat ihm zu einem Mann voll Gnade gemacht. Ein Mann voll Kraft. Und ich mag das. Es ist was Schönes, wenn ein Mensch Kraft hat, Bestimmtheit, Autorität, aber gleichzeitig auch diese Sanftheit, Barmherzigkeit und Gnädigkeit, oder sagt man sowas überhaupt? Gnade. Wenn Leute nicht so Kraft haben und Autorität und der Rambo alles niedermachen, klein machen, sondern wenn das gepaart ist mit dieser Gnade einfach, mit dieser Sanftheit und mit dieser Barmherzigkeit. So war Jesus, der hatte Kraft, der hatte Autorität. Aber da war auch diese Liebe, diese Gnade, diese Barmherzigkeit. Stephanus ist auch ein wunderbares Vorbild oder ein wunderbares Beispiel für dieses Prinzip, wer treu ist im Geringen, den wird der Herr über größere Dinge setzen. Erinnert euch, Stephanus hat begonnen, indem er Tische bedient hat, den Witwen serviert hat an den Tischen. Und der Herr sagt, verachtet nicht den Tag der kleinen Anfänge, der kleinen Dinge, dieser einfachen Dinge, vielleicht unbedeutend scheinenden Dinge, sondern dien dem Herrn treu in den kleinen Dingen, die der Herr für dich heute hat. Wir können den Herrn jeden Tag fragen, Herr, was hast du heute für mich? Wo kann ich dir heute dienen, Herr? Und dann mit offenen Augen einfach durch den Tag gehen und der Herr wird es uns zeigen. Und darin liegt wirklich Segen. Jesus hat gesagt, dass Glück gefunden wird darin, dass wir unser Leben verlieren, nicht, dass wir unser Leben gewinnen oder Dinge gewinnen. Wir finden Glück dadurch, dass wir dienen, nicht, dass wir bedient werden, dass wir geben, nicht, dass wir nehmen, dass wir uns selbst sterben, nicht, dass wir für uns selbst leben. Ich habe mal die Joni Erickson in Wien gehört, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, die gerade den Kopf bewegen kann, aber eine irrsinnige Freude ausstrahlt, irrsinnigen Frieden vom Herrn. Und sie hat gesagt, wenn du deprimiert bist, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen. Ruf ihn an, bet für ihn, ermutige, schreib ihm vielleicht eine Zeile. dienen in den praktischen Dingen. John Corson hat auf einer Kassette gesagt, die ich gehört habe, gesagt, 10 Schritte aus der Depression. Gesagt, Schritt 1, diene jemand anderen. Und dann Schritte 2 bis 9, wiederhole das 9 Mal. Wenn wir dienen, wenn wir geben, dann erhalten wir zurück. Dann bekommen wir Segen zurück. Dann werden wir gesegnet, dann erfahren wir, wie die Kraft des Herrn durch uns wirkt. Und das ist immer toll. Und vielleicht, wenn du dich down fühlst oder irgendwo die christliche Erfahrung ein bisschen trocken, vielleicht kann das eine Antwort sein. Dien jemand anderen. Oder gib deinen Glauben an jemanden weiter. Erzähl jemanden von Jesus, der verloren ist. Und es wird für dich lebendig werden. Und du wirst Gottes Kraft erfahren, wie er durch dich wirkt. Bete mit jemandem, ermutige jemanden. Der Stephanus war hier ein Vorbild. Treu in den kleinen Dingen, begonnen Tische zu bedienen. Hier im Vers 8 sehen wir ihm, dass er große Zeichen und Wunder tat unter dem Volk. Und gleich werden wir sehen, wie er machtvoll, ich meine wirklich machtvoll, das Wort Gottes predigt. Voll des Heiligen Geistes. Vers 9, es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und er war voll des Heiligen Geistes. Und wir werden sehen, das ist wirklich eine brillante, eine geniale Argumentation, die der Stephanus da hinlegen wird. Und die konnten das nicht widerlegen. Das war unangreifbar. Jesus hat den Jüngern verheißen im Lukas, im 12. Kapitel, hat er gesagt, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Hier sehen wir Stephanus voll des Heiligen Geistes und voll der Weisheit Gottes. Gott ist treu, er hält seine Verheißungen. Vers 12. Und sie erregten das Volk, Vers 11, da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben in Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Das ist oft, wenn unsere Argumente schwach sind, wenn die nicht wirklich ziehen, dann werden wir laut, werden wir aggressiv. Interessant auch, das sind wieder dieselben Menschen, dieser selbe hohe Rat, dieselben Leiter, die Jesus verurteilt haben, dieselben Leute, vor denen Petrus und Johannes gestanden sind. Jetzt steht der Stephanus vor ihnen, die haben viel zu tun gehabt in diesen Tagen. Vers 13. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte, um das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Ich denke, teilweise war das wahr, was sie ihn hier beschuldigt haben. Die jüdische Religion, ihre Religion, die hat sich um den Tempel gedreht, um den heiligen Ort, um einen Ort. Hat sich auch gedreht um die religiöse Praxis, um die Vorschriften, das Gesetz. Und das ist wirklich das, was Religion ausmacht. Es sind Orte, die heiligen Orte. Wir müssen Mahlfahrten unternehmen an die heiligen Orte, weil Gott dort mehr wirkt als woanders. Und diese ganzen kleinen Regeln und Vorschriften und was ich tun muss, um Gott zu gefallen. Und Jesus, wenn ihr euch erinnert, hat der Frau gesagt, die in Samaria an dem Brunnen gesessen ist. Und sie hat ihm gefragt, eure Väter sagen, wir sollen an dem Berg anbeten. Unsere Väter sagen, auf dem Berg. Und Jesus sagt, die wahren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hat gesagt, es geht nicht um einen Ort. Es geht um Geist und um Wahrheit. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat für uns das Gesetz erfüllt, dieses vollkommene Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und wir sind jetzt unter diesem Punkt der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Und in dem Sinn hatten sie recht in den Dingen, womit sie den Stephanus beschuldigt hatten. Religion, Gesetzlichkeit, das bindet uns. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit oder wer ist die Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Gesetzlichkeit, um irgendeinen Ort oder irgendwelche Rituale oder Regeln. Es geht um eine Person. Wahre Geistlichkeit dreht sich um eine Person. Wir hatten mal in Wien so eine jugendliche Band und hatten Konzerte gemacht mit ihnen. Und die hatten ein Lied und das ist mir hängen geblieben. Die hatten ein Lied, das hat geheißen, I'm not religious, I'm in love. Ich mag es, ich bin nicht religiös, ich bin verliebt. Das ist Christentum. Diese Beziehung mit Jesus. Vers 15, und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ja, der Stephanus, der hat gestrahlt. Und das macht den Unterschied, das hilft, wenn wir in einer Diskussion sind, vielleicht über den Glauben, wenn wir in einem Streitgespräch sind. Das macht den ganzen Unterschied, wenn unser Gesicht strahlt. Wenn da nicht Hass oder Furcht in unserem Gesicht ist, der Stephanus hat es nicht gehabt, er war die Herrlichkeit Gottes, er hat den Himmel aus seinem Gesicht gehabt. Charles Spurgeon hat mal zu seinen Bibelschulstudenten gesagt, wenn ihr über den Himmel predigt, dann soll ein Strahlen auf eurem Gesicht sein und ein Scheinen in euren Augen und ein Lächeln auf euren Lippen. Wenn ihr über die Hölle predigt, dann ist euer normales Gesicht gut genug. Stephanus hatte den Himmel auf seinem Gesicht. Kapitel 7, Vers 1. Der Hohepriester aber sprach, ist das so? Stephanus, ist das so, dass du gegen den Tempel redest, gegen das Gesetz? Und er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Jetzt kommt seine Verteidigung. Und die ist wirklich brillant. Geniale Argumentation. Und achtet, die Schlüsselworte sind der Bezug zu dem Ort und zu dem Gesetz. Dafür haben sie ihn beschuldigt, dass er gegen den Tempel redet, gegen die heilige Stätte und gegen das Gesetz des Mose. Und eine zweite Sache, auf die ihr achten könnt, ist, wo er sagt, unsere Väter oder eure Väter. Die Vorväter, die waren auch ganz wichtig in der jüdischen Religion und die Juden, die waren stolz drauf, auf ihre Tradition, auf ihren Stammbaum. Und Stephanus wird ihnen ein bisschen was aus ihrer Geschichte erzählen. Und er wird ihnen Dinge erzählen über ihre Väter, die sie nicht so gerne hören wollen. Das ist klassisch, das ist ganz toll. Vers 2. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Vater Abraham, der große Vater, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Wo ist der Herr dem Abraham erschienen? In Jerusalem? Im Tempel, in der heiligen Stätte? Nee, in Babylonien, im Irak. Und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem er jetzt wohnt. Eigentlich in Haran hat er Zeit verschwendet. Gott hat ihm nie gesagt, dass er dort bleiben soll. Ich denke, sein Vater war mit dran schuld, weil nachdem der gestorben war, ist er weitergezogen. Geistlich ist es wichtig, dass wir nicht stecken bleiben. Wir sollen immer vorangehen, immer wachsen. Vers 4, der ging aus dem Land der Chaldeer in Haran und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem er jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß es ihm, zum Besitztum zu geben und seine Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Nicht mal ein Erbe hatte Abraham bekommen in dem Heiligen Land. Vers 6, Gott aber sprach so, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre. Und die Nation, der sie dienen werden, werde ich richten. Die Nation werde ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mit, ich brauche eine Brille, ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Ich kaufe mir auch einen Deutschbuch, hat mich viel gehelfen. 400 Jahre in Ägypten, weit weg von dem Land, von der heiligen Stätte. Und dort haben sie sich vermehrt. Dort sind sie angewachsen, von 75 Leuten auf etwa 2 Millionen. Nicht in ihrem Land, sondern in Ägypten. Dort hat der Herr mit ihnen gewirkt, in dem fremden Land in Ägypten. Vers 8, und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Er hat ihm kein Erbe gegeben im Land, keinen Tempel, aber er hat ihm die Beschneidung gegeben. Für uns im neuen Bund spricht die Beschneidung von dem Abschneiden des Fleisches. Kolosserbrief, 2. Kapitel, da sagt Paulus, in ihm, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Ja, für uns geht es wieder um eine Person, um Jesus und das, was er für uns getan hat. Es geht um diese geistliche Beschneidung des Herzens, wie Paulus im Römerbrief sagt, dieses Abschneiden des Fleisches. Jesus hat uns Sieg über unsere sündige, über unsere fleischliche Natur gegeben. Und sein Werk befähigt uns, Sünde zu vermeiden. Und natürlich spricht Beschneidung auch von dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und wir haben diesen neuen Bund in Jesus. In ihm, durch ihn haben wir Zutritt zum Vater. Durch ihn dürfen wir Teil von der Familie Gottes sein. Vers 9, er hat über Abraham gesprochen, jetzt spricht er über Josef. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Josef aber war mit ihm und er rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn zum Verwalter über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Drangsal und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft an 75 Seelen. Jakob zog nun nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem hinübergebracht und in die Grabstätte gelegt, die Abraham für eine Summe Geld von den Söhnen Hemors in Sichem gekauft hatte. Das war das einzige Stück Land, was der Abraham besessen hat. Im Heiligen Land, das war die Höhle mit dem Grabmal drauf. Josef. Josef ist ein wunderbares Bild für Jesus. Josef wurde als Retter für Israel gesandt, um sie aus der Hungersnot zu retten. Aber die Brüder haben ihn abgelehnt, weil sie neidisch waren. Pilatus sagte, dass sie Jesus abgelehnt haben aus demselben Grund. Er wurde um Silberstücke verkauft, wie Jesus verkauft worden ist, um Silberstücke. Er wurde bestraft für eine Sünde, die er nicht getan hat, wie Jesus. Er ist ins Gefängnis geworfen worden. Jesus ist in den Hades hinabgestiegen, nachdem er gestorben war. Aber als Josef im Gefängnis war, ist er zum Aufseher gemacht worden, hat die Kontrolle übernommen. Bibel, Epheserbrief, Kapitel 4 sagt uns, dass Jesus hinabgestiegen ist. Und dass er dort die Kontrolle übernommen hat, dass er gepredigt hat den Seelen im Gefängnis und dass er sie mit sich herausgeführt hat. Josef ist auferstanden aus dem Gefängnis, wenn wir so sagen wollen. Jesus ist auferstanden. Und wenn wir so sagen wollen, erst bis seinem zweiten Kommen, haben sie Josef erkannt. Nach der Trübsal, nach der Dürreperiode. Genauso wie Israel Jesus erst bei seiner Wiederkunft erkennen werden. Also Stephanus gebraucht zwei der Vorväter als Beispiele. Abraham sagt, er hatte nicht viel mit der heiligen Stätte zu tun. Josef, der wurde als Retter gesandt der Nation Israel und eure Väter haben ihn abgelehnt. Jetzt wird er zum zweiten Teil der Anschuldigung kommen, zum Gesetz. Wer hat immer das Gesetz repräsentiert? Mose, also wird er über den Mose sprechen. Vers 17. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Josef nicht kannte. Also von diesen 75 Leuten haben sich die vermehrt auf 2 Millionen in Ägypten, fern von dieser Stätte. Vers 18. Bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Josef nicht kannte. Dieser handelte mit List gegen unser Geschlecht und misshandelte die Väter, sodass sie ihre Säuglinge aussetzen mussten, damit sie nicht am Leben blieben. Das ist so eine Art Bevölkerungskontrolle durch Mord. Gesagt, wir wollen nicht, dass die Israeliten zu zahlreich werden und mächtiger als wir und dann, dass sie den Spieß umdrehen und wir müssen ihnen vielleicht als Sklaven dienen. Als ich das gelesen habe, habe ich daran gedacht, heutzutage wird so viel über die Überbevölkerung geredet und dass unser Planet so überbevölkert sei und kein Platz und deswegen müssen wir die Menschen dezimieren. Aber es ist, glaube ich, heute wie damals in Ägypten. Es ist nicht so, dass nicht genug Platz da ist, es ist viel Platz da. Du musst nur mal vom Flugzeug runterschauen, wie viel Platz zwischen den Städten ist. Es ist auch nicht so, dass zu wenig zum Essen da ist. Die Fakten sind, die Erde oder wir könnten ein Vielfaches der Menschen ernähren, die jetzt auf der Erde leben. Es ist wie damals in Ägypten einfach um politische Macht gegangen. Dieser Überbevölkerungsmythos ist wirklich ein Mythos, das hat nichts mit Fakten zu tun. Und ich hoffe, dass ihr das nicht glaubt. Das Traurige ist, dass da Millionen von Menschen zugrunde gehen und teilweise absichtlich zugrunde gehen. Was sagt Gott? Gott hat zu den ersten Menschen gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan, im 1. Mose. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Kinder ein Segen sind vom Herrn. Das ist das, was Gott dazu sagt. Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Jetzt kommt Mose, der Gesetzgeber. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Und als er einen Unrechtladen sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber den nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Mose ist zum Volk. Nach 40 Jahren hat er endlich den Palast verlassen und wollte für sein Volk eintreten. Was war der Dienst des Mose? Er wollte Gottes Volk befreien. Wir sehen es im Vers 24. Also die Unterdrückten verteidigt. Der zweite Dienst des Mose war, dass er Versöhnung bringen wollte zwischen den Brüdern. Im Vers 26. Frieden stiften. Aber die Väter, die haben ihn abgelehnt. Stephanus sagt, die Väter von euch, ihr, vor denen ich stehe, die haben Mose abgelehnt, den zweiten Retter, den Gott geschickt hat. Die wollten nicht, dass er Richter sei über sie. Jesus ist gekommen mit demselben Dienst. Jesus ist gekommen, um sein Volk zu erlösen, sein Volk zu befreien. Und Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen mit dem Vater und untereinander. Jesus hat seinen himmlischen Palast verlassen, um auf die Erde zu kommen, um uns zu befreien, zu erlösen. Und sie haben ihn abgelehnt und wollten nicht, dass er Herrscher oder Richter über sie ist. Erinnert euch, der Hohepriester hat gesagt, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ich frage mich, ob es den religiösen Leitern schon zum Traum begonnen hat, worauf der Stephanus hier abzielt. Die Juden waren stolz, die haben gesagt, wir sind die Nachfolger von Mose. Wirklich. Eure Väter haben Mose, den von Gott gesandten Retter, abgelehnt. Dann interessanter Vers 29. Mose ging nach Midian zu den Heiden. Er nahm sich dort eine heidnische Braut und zeugte Nachkommen. Als die Juden Jesus abgelehnt hatten, ist das Evangelium zu den Heiden gekommen. Er hat sich eine heidnische Braut genommen und viele Nachkommen gesehen. Vers 30. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung, während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr sprach zu ihm, löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist. Und ihr Seufzen habe ich gehört. Und ich bin herniedergekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Ich mag den Vers 34. Gott sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich bin herniedergekommen. Und Gott hat die ganze Zeit gewirkt, hat das Volk vermehrt in Ägypten und darüber hinaus, er hat an einem Ort gewirkt, was die Israeliten gar nicht sehen konnten. Land Kanaan. Die Bibel sagt uns, dass er den heidnischen Völkern dort 400 Jahre lang Gnadenfrist gegeben hat, umzukehren, Buße zu tun. Lange Zeit, Gott ist sehr gnädig. Und zu seiner perfekten Zeit hat Gott dann Mose gesandt, hat eingegriffen in diese Situation und hat die Situation verändert. Bist du in so einer Situation, wo du dir denkst, wo ist der Herr? Sieht der Herr, hört der Herr? Ich denke, dann ist das das Wort für dich heute Abend. Der Herr sieht, der Herr hört, der Herr liebt dich. Und der Herr wird zu seinem perfekten Zeitpunkt kommen und die Situation verändern, wird eingreifen. Weil der Herr wirkt in Bereichen, die du vielleicht gar nicht siehst. Vertraue ihm, der Herr hört, er sieht und er wird kommen. Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Mose, den ihr abgelehnt habt, den eure Väter abgelehnt haben, der war wahrlich der Oberste und der Retter. Und interessant, wie bei Mose, wie bei Josef, hat das Volk Israel ihm erst oder die Vorväter ihm erst bis seinem zweiten Kommen erkannt. Es ist interessant, dieses prophetische Bild, was wir hier haben. Vers 36. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel sprach, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Spricht natürlich von Jesus hier. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist, mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein. sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Stephanus sagt, ihr seid so stolz auf Mose, auf das, was eure Väter getan haben. Was haben eure Väter mit Mose getan? Sie haben ihn wieder abgelehnt. Waren nicht gehorsam. Und noch schlimmer, in ihren Herzen haben sie sich zurück nach Ägypten gewandt, zurück in die Sklaverei. Für uns ist Ägypten ein Bild für die Welt. Und wir wollen nicht zurückgehen in die Welt. Wenn wir uns bekehren, wir sind so froh, dass wir endlich dieser Sinnlosigkeit, dieser Hoffnungslosigkeit der Welt entkommen sind. Und dann leben wir längere Zeit mit dem Herrn und Satan irgendwie und lasst uns nicht vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Und Satan kommt und sagt uns, die Welt sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es war doch gar nicht so schlecht. Und wir denken zurück und der Feind sagt, so schlecht war es doch gar nicht. Oder? Besonders wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen müssen als Christen, kommt der Feind und sagt, hey, die Welt war doch gar nicht so schlecht. Wirklich. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Getrennt von Gott, ohne Hoffnung. Ein sinnloses Leben. Und auf irgendeine Art waren wir alle dabei, unser Leben kaputt zu machen. Uns zu zerstören. Der Feind ist ein Lügner. Weil er weiß, was in der Ägypten, in der Welt auf uns wartet. Und es ist die Sklaverei. Deswegen will er uns mit offenen Armen zurückempfangen. Und es ist eines der traurigsten Dinge, wenn Christen in die Welt zurückgehen. Sie sind versklavt und unglücklich. Seht ihr, der verlorene Sohn, der war nicht glücklich bei den Schweinen. Und er hat gewusst, ich komme nicht hierher. Ich gehe zu meinem Vater. Und jetzt, es wird noch trauriger, die Geschichte Israels. Jetzt werden wir sehen, was passiert, was immer passiert, wenn Menschen sich vom wahren und vom lebendigen Gott abwenden. Und das ist Götzendienst. Und das Traurige daran ist, die Menschen werden immer wie ihre Götter. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Wir werden entweder Jesus ähnlicher oder wir werden dem Monster ähnlicher, was wir anbeten, dem Götzen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es mit unserer Gesellschaft so bergab geht. Vers 40. Sehr traurige Verse hier über die Geschichte Israels. Und sie sagen zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Rompan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Sie sind in Götzendienst verfallen. Das Volk Israel, die Vorväter. Und die Anbetung dieser Götzen war wirklich krank. Wir sehen dieses Kalb, ein goldenes Stierbild wahrscheinlich, war ein Fruchtbarkeitsgott. Und alle möglichen Riten hatte mit sexuellen Ausschweifungen zu tun. Und ist das ein Gott, den wir heute noch sehen, den Leute anbeten? Wir sehen, dass sie die Sterne angebetet haben, Astrologie. Da sind noch viele versklavt heute. Und der Krankste von allen ist wahrscheinlich der Moloch hier. Das war der Gott für Reichtum und für Erfolg. Und wie sie den angebetet haben, war, dass die Eltern ihre erstgeborenen Kinder genommen haben und dem Gott geopfert haben. Sie haben die Babys in die glühenden Hände von dieser Götzenstatue gelegt und die sind dort verbrutzelt. Gott des Reichtums und des Erfolgs. und ihre Kinder geopfert, damit sie noch reicher werden, damit sie noch mehr geschäftlichen Erfolg haben. Das war die Idee dahinter. Und wir wissen, der Gott wird heute noch angebetet. Denken nur an Abtreibung. Es ist traurig, wenn mehr als die Hälfte aller empfangenen Babys in Deutschland getötet werden. Und es wird immer argumentiert mit diesen Extremfällen. Oh, was ist, wenn die Frau vergewaltigt wurde oder wenn die Gesundheit der Frau gefährdet wurde? Die Extremfälle sind 1-2%. 99% ist einfach Geburtenregelung. Moloch-Anbetung. Wo Kinder geopfert werden, damit vielleicht die zukünftigen Kinder mehr Geld haben können, dass sie erfolgreicher sein können. Ah, wir haben jetzt eine Zeit für ein Kind. Wir müssen unsere Karriere verfolgen, unsere Ausbildung. Wir brauchen zuerst das größere Haus oder das andere Auto. Und wie viele Jungs lassen ihre schwangere Freundin sitzen und sagen, hey, das war nicht geplant. Ich will die Verantwortung jetzt nicht übernehmen. Ich muss zuerst auf mich selbst schauen, auf meine Zukunft, auf meine Karriere, wie ich weiterkomme. Und da werden Kinder, Ehen, Familien dem Moloch geopfert heute. Und mir tut das Herz weh. Überlegt nur mal, wenn mehr als jedes zweite Kind getötet wird in unserem Land hier, wie viele Zehntausende oder Hunderttausende Menschen da direkt betroffen sind, die ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Wie viele kaputte Frauen da sind, die unter Druck gesetzt worden sind von Freunden, von Familie, von den liberalen Gesetzen, die wir haben, von der Gesellschaft. Und die belogen worden sind über die Konsequenzen und die sich wünschen, sie könnten es rückgängig machen und die dann zerbrechen. Mir tut das Herz weh dabei. Tut euch das Herz weh? Ich könnte weinen drüber. Und ich denke, wir Christen sollten die Ersten sein, die aufstehen und sagen, hey, das ist Unrecht. Die dagegen aufstehen. Wir sollten die Ersten sein, die Erbarmen haben mit den Ungeborenen und mit ihren Müttern. Wir müssen sagen, das ist Unrecht. Aber nicht nur das, wir haben auch eine wunderbare Nachricht. Wir haben eine gute Nachricht für die Betroffenen. Und das ist, du kannst Vergebung finden. Vom wahren und vom lebendigen Gott. Der dich so lieb hat, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gesandt hat. Damit du ewiges Leben haben kannst, damit dir vergeben werden kann. Der für diese deine Sünde bezahlt hat. Und der dein Leben wieder heil machen kann, der dir wieder echtes Leben geben kann. Und du kannst dein Kind wiedersehen im Himmel. Wir haben wirklich gute Nachricht. Für diese Menschen. Wie hat Gott auf den Götzendienst Israels reagiert? Wir sehen, welcher Vers ist das? Vers 42. Das erste, was Gott getan hat, Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin. Das erste, was Gott macht, er nimmt einfach seine Hände weg. Seine schützende Hand und sagt, hey, renn in die Richtung, in die ihr rennen wollt. Und lässt einfach die Konsequenzen ihrer eigenen Sünde auf sie kommen und sie erfahren. Hier und da fürchte ich um unsere Gesellschaft, um Gottes Macht. Und dann sehen wir weiter in der Geschichte Israels, dass sie so krank geworden ist, die Nation, dass es so schlimm geworden ist, dass Gott letztendlich gesagt hat, ich muss Schluss machen, ich muss dem ein Ende setzen, ich muss richten. Und das war damals wirklich ein Akt der Barmherzigkeit. Und es noch schlimmer gewesen wäre, wenn er sie einfach weiter hätte machen lassen. Und wir sehen, dass Gott da gerichtet hat, dass er sie in die Verbannung geführt hat nach Babylonien und dass er sie dort gereinigt hat. Das Wunderbare ist, als das Volk Israel aus der Sklaverei, aus der Verbannung nach Babylonien zurückgekommen ist, waren sie nie wieder Götzendiener. Das hat gewirkt, Gottes Lektion. Aber seht den Punkt, den der Stephanus hier den religiösen Leitern sagt. Sagt, euer Väter Abraham hatte nicht viel mit der heiligen Stätte zu tun. Der macht so einen großen Trara draus. Eure Väter haben Josef abgelehnt, den Gott gesandt hat als Retter. Sie haben Mose abgelehnt, der das Gesetz gegeben hat und den Gott gesandt hat als Retter. Und noch viel schlimmer, eure Vorväter waren Götzendiener. Amen. Vers 44. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg bis zu den Tagen Davids, die Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Gott sagt, ich habe nie wirklich einen Tempel gewollt. Ich habe nie darum gebeten, um den er so ein Trara macht. Und ich kann diese religiösen Leiter sehen, wie sie anfangen vor Zorn zu kochen. Wie ihnen die Wut aufsteigt. Sie haben gedacht, sie werden den Stephanus anklagen, aber Stephanus hat den Spieß umgedreht und echt mit einer unschlagbaren Argumentation hat er sie angeklagt. Jetzt im Vers 51 bringt es an den Punkt. Sagt ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit im Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Stephanus, was denkst du wirklich? Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit im Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Stephanus sagt, der Punkt ist nicht, dass ich gegen den Tempel Lester. Der Punkt ist, dass ihr zwar Bauten baut und tolle Strukturen, Gesetze habt, aber dass ihr dem Heiligen Geist widersteht. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass ich das Gesetz lästere, sondern dass ihr das Gesetz nicht gehalten habt. Und eure Väter, auf die ihr so stolz wart, die haben allen diesen Rettern, die Gott gesandt hat, in der Geschichte, haben sie abgelehnt. Und die Propheten, die über den Messias prophezeit haben, die haben sie getötet. Sie haben versucht, den Mose mehrmals zu steinigen. Den Jesaja haben sie entzweigesägt. Zu Jeremia hat der Herr gesagt, mach dir nicht mal Sorgen zu heiraten, weil die werden so brutal mit dir sein, es wird so hart sein. Haben ihn in die Zisterne geworfen, mehrmals, letztendlich haben sie ihn gesteinigt, sagt die Tradition. Zecharia haben sie im Tempel getötet. Stephanus sagt, eure Väter haben die Propheten getötet, die den Messias prophezeit haben. Aber Leute, ihr seid schlimmer, ihr habt den Messias selbst getötet. Ihr habt den Messias ermordet. Voller Hammer. Seid eingefahren. Aber bevor wir zu sehr auf sie runterschauen, du und ich, wir haben den Messias ermordet. Unsere Sünden, deine und meine Sünde. Und Jesus hat den Preis bezahlt, weil er uns so lieb hat. Für meine Sünde, für meine dummen Fehler, für meine Rebellion, für meine Blödheit. Und Jesus ist zum Retter geworden. Und wir haben zwei mögliche Reaktionen darauf. Das eine ist wie Stephanus, dass wir Buße tun und dass wir ihn anbeten. Die zweite mögliche Reaktion ist die Reaktion von diesen jüdischen Leitern. In Vers 54. Als sie dies aber hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Die haben genau gewusst, dass das stimmt. Was Stephanus hier gesagt hat, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Die waren stinksauer. Da er aber voll Heiligen Geistes war, und fest zum Himmel schaute, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und die Väter haben Josef und Mose abgelehnt. Gott hat sie zu Herrschern gemacht. Diese religiösen Leiter haben Jesus abgelehnt, den Messias. Und Gott hat ihn zum Herrscher gemacht. Er ist zur Rechten Gottes. Und wir sehen hier Jesus zur Rechten Gottes stehen. In anderen Bibelstellen sprechen davon, dass Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Ich glaube, Jesus ist ja aufgestanden, um Stephanus, den ersten Märtyrer, willkommen zu heißen, um ihn aufzunehmen in sein Reich. Und ich kann es nicht beweisen, aber ich persönlich glaube, dass Jesus mit offenen Armen dagestanden ist. Und ich glaube, dass Jesus zu dir und zu mir sagt, ich kann kaum darauf warten, dich aufzunehmen, dich in meine Arme zu nehmen und dich willkommen zu heißen. Vers 57, sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Sehr friedvoller Ausdruck hier. Friedvolles Bild. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Eindruck gemacht haben muss auf den Paulus oder den Saulus damals, wie der Stephanus hier gestorben ist. Ich glaube, dass das sicher beigetragen hat, dass das so ein Same war, der in das Herz von Saulus gepflanzt worden war. Wo er später zu Jesus gekommen ist. Und seht den Kontrast hier, ich meine, was für ein Bild, was für ein Kontrast. Auf der einen Seite die religiösen Leiter, voll Zorn, Bitterkeit, Wut, Zähneknirschen, stürzen auf den Stephanus los. Auf der anderen Seite sein Friede, seine Ruhe, sein Mut, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, wo er für die betet, die Steine auf ihn werfen. Was hat den Unterschied gemacht? Warum war das so? Wo haben die hingeschaut, die Leute? Die jüdischen Leiter haben hinuntergeschaut auf Stephanus. Stephanus hat aufgeschaut. Hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, hat Jesus gesehen. Hat den Himmel gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für uns. Wenn wir auf andere Menschen runterschauen, dann werden wir verärgert, dann werden wir bitter, dann kommt diese Spannung, dieser Groll, die Nervosität, der Stress. Ich glaube, wir müssen lernen, wie der Stephanus über die Personen wegzuschauen, aufzuschauen auf Jesus. Wie konnte der Stephanus so friedvoll sterben? Übrigens, Jesus hat uns berufen, er hat gesagt, sterbt euch selbst, wir sind berufen zu sterben. Das ist nicht einfach. Aber wie konnte der Stephanus so friedvoll sterben? Wie hat er das gemacht? So voll Barmherzigkeit und Gnade, dass er für seine Mörder sogar noch betet. Was hat er getan? Er hat aufgeschaut. Er hat die himmlische Perspektive gesehen. Er hat Jesus gesehen. Und wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich an Jesus denke, wenn ich mit ihm rede. Und die Offenbarung sagt, dass die Ältesten im Himmel Jesus gesehen haben als ein geschlachtetes Lamm. Vielleicht sind wir schockiert, wenn wir in den Himmel kommen und Jesus zum ersten Mal sehen. Aber wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich seine Narben sehe, und ich weiß, das ist wegen mir, wegen meiner Sünde, wegen meiner Rebellion, wegen meiner blöden Dummheit, wegen meinem Fleisch, in meiner Weltlichkeit. Wenn ich sehe, was meine Sünden angerichtet haben, was sie ihm angetan haben. Und wenn ich sehe, wie sehr er mich lieb hat, und wie gnädig er mit mir gewesen ist. Und was er für mich durchgemacht hat. Diese Gnade und diese Liebe, die Jesus für uns hat. Wenn ich das alles sehe, dann kann ich nicht anders, als zu beten wie der Stephanus und zu sagen, Herr, vergib ihnen, Herr, halt ihnen das nicht entgegen. Eine gute Wahrheit, wenn wir beten für andere Menschen und sie segnen, dann können wir nicht lang bitter sein gegen sie. Das ist was sie nicht vertragt. Wir können nicht gleichzeitig beten und verbittert sein. Es ist nur, wenn wir unseren Blick senken und auf die Menschen schauen, dass wir sagen, was glaubst du, dass du bist, dass du mir das sagst? Oder wer denkst du, dass du bist, dass du mich so behandelst? Und wir machen zu, wir werden defensiv, aggressiv, verbittert, kritisch. Schau nicht auf die Person, schau auf das Lamm. Schau auf Jesus. Und oft gebraucht Gott Personen nur als Werkzeuge in seinen Händen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo Gott eine Person in mein Leben gestellt hat. Und die hat etwas getan, was mich sehr frustriert hat, was mich verletzt hat, wo ich verbittert geworden bin. Und habe mich unfair behandelt gefühlt. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin nachts da gelegen und habe mir überlegt, was ich sagen hätte sollen. Ist euch das je passiert, dass ihr nachts im Bett liegt und euch die Argumente überlegt, was ihr hättet sagen sollen und wie ihr es dem reindrücken hättet sollen? Ja, Mann. Ich habe gesagt, Gott, das ist nicht fair. Da war diese Spannung, da war dieser Groll und ich habe mich beschwert beim Herrn. Und das ist über Tage ist das so gegangen. Und letztendlich hat der Herr zu meinem Herzen gesprochen. Er hat gesagt, Günther, das Ganze hat absolut nichts mit dieser Person zu tun. Sondern ich gebrauche die Person nur, um dich zu zerbrechen. Das ist eine Sache, die allein zwischen mir und zwischen dir ist. Ich will, dass du ein besserer Mensch wirst. Dass du mir ähnlich wirst, dass du mehr gebrauchbar wirst für mich. Und dazu muss ich dich brechen. Ich will, dass du lernst zu dienen, dass du lernst dich zu demütigen und einfach mir gehorchst gegen die Dinge, die dir gegen den Strich gehen. Und er hat gesagt, wenn ich nicht diese Person in dein Leben geschickt hätte, dann hätte ich eine andere geschickt. Und ich musste Buße tun. Aber das hat mir wirklich geholfen, Gottes Perspektive zu sehen. Hat es leichter gemacht für mich. Zu sehen, Gott, das hat nichts mit der Person zu tun, sondern du wirkst in meinem Leben. Und so, wenn der Herr solche Personen in dein Leben stellt, das können Arbeitskollegen sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es können Mitbewohner sein, Ehepartner, Eltern, Schwiegereltern. Meistens Leute, vor denen wir nicht so einfach weglaufen können. Sonst wird es den Sinn verfehlen, den Gott für uns hat. Dann tut nicht das, was ich getan habe und schleppt es nicht über Tage mit. Diese Bitterkeit, diesen Groll. Sonst sagt, Herr, was willst du mir lernen durch die Situation? Und schau nicht auf die Person, schau über die Person weg. Auf Jesus. Und sieh das als Gelegenheit zu wachsen und sieh es als Abenteuer mit dem Herrn. Dann wird diese Lektionen, die der Herr uns lernen wird, will, die werden viel mehr Spaß machen und die werden auch viel einfacher sein, wenn wir mit der Einstellung dran angehen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für das Wort heute Abend. Wir danken dir für diese Lektionen, Herr, die du in unserem Leben hast. Und ich danke, Herr, dass du wirkst in unserem Leben, weil du ein liebevoller Vater bist, weil du uns gebrauchen willst, Herr, weil du uns sehr ähnlicher machen willst. Herr, hilf uns mehr wie der Stephanus zu sein. Hilf uns, Herr, nicht auf Menschen zu schauen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Hilf uns, auf dich zu schauen, Jesus. Jesus, du warst so gut zu uns. Du bist so gut zu uns, Jesus. Du bist so gnädig, Herr, so liebevoll. Herr, lass du uns zu Menschen werden, voll Gnade und voll Barmherzigkeit und Sanftmut, Herr Jesus. Und Herr, hilf uns an dir festzuhalten, dass wir nicht zurückschauen in die Welt, Herr, dass wir nicht rumschauen auf unsere Umstände, dass wir aufschauen auf dich, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der sieht, der genau weiß, wie es uns geht und was in unserem Herzen los ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sieht, der hört, Herr. Dass du jedes einzelne Gebet, Herr, jeden einzelnen Gedanken, Herr, den wir zu dir hochheben, dass du ihn hörst. Dass du ein Gott bist, der wirkt und der die Dinge unter Kontrolle hat, Herr. Und ich danke dir, Herr, für diese Freiheit. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Dass wir nicht Götzen nachrennen müssen, Herr. Sondern dass wir dich kennen dürfen, Herr, den wahren und den lebendigen Gott. Und das ist eine Freiheit, Herr. Und was für ein wunderbarer Gott du bist, Herr. Deine Liebe, Herr, deine Gnade. Herr, ich bin dir so dankbar für das, was du in meinem Leben getan hast. Ich bin dir so dankbar für die Erlösung, die ich haben darf, für die Gnade in dir. Und Jesus, deswegen lieben wir dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Deswegen beten wir dich an, Herr. Weil du es wert bist, ja, dass du angebetet wirst. Herr, deswegen geben wir dir unser Leben, weil du dein Leben, weil du alles für uns gegeben hast, Herr. Und ich danke Jesus, dass du wartest mit offenen Armen, uns aufzunehmen in deine Herrlichkeit, in Stephanus. Danke für diese Hoffnung, Herr. Danke, Jesus. Yeah. dir dienen, Herr. Redner bei dir. Herr, meinem Leben gibst du Stärke, du bist der Fels meines Hauses. Dein schönstes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen, Engel wollen singen, von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein
Thank you. Jesus soll einfach stehen, wir hier und beten dich an. Wegen dem, was du bist, Herr Jesus, wegen dem, was du für uns getan hast. Wegen dem, was du tust, Herr. In unserem Leben. Danke, Herr, dass wir mit den Götzen der Welt nachgehen müssen, sondern dass wir was für ein Vorhalt, Herr. So nur wahr, Jesus, Herr. Lieben dich, Herr, wir danken dir. Herr, wir wollen dich anbeten mit allem, was wir sind, Herr, mit unseren Stimmen, Herr, mit unserem Herzen, unseren Gedanken, unserer Seele, Herr, unserem ganzen Leben, Herr Jesus. Herr, du hast alles für uns gegeben. Und was wir dir zurückgeben können, ist nichts, Herr. Im Vergleich dazu. Und du bist der Einzige, der es wert ist, Herr, dass wir für dich leben. Dass wir dir folgen, Herr, dass wir dich ehren, Herr. Es gibt niemanden Namen auf der Welt, oder? Nichts anderes, als es wert, Herr. Und keiner ist wie du, Jesus, wie wir so haben. Danke, dass du da bist, Herr, dass du immer bei uns bist, dass wir nie tiefer fallen können, als in deinem lieben Namen. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Ich möchte für das beten, Herr, für jeden Einzelnen von uns heute Abend. Dass du uns stärkst, Herr, für diese nächste Woche. Wo wir rausgehen in die Welt, Herr. Wir diese hässlichen Dinge sehen, Herr, die uns wehtun, wo wir mit Menschen zu tun haben, Herr, die uns auf den Weg gehen. Hilf uns, Herr, dass wir immer dich vor den Augen haben. Danke, Herr, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen, sondern dass du bei uns bist, Herr, dass du in uns bist. Herr, dass du siehst, dass du hörst, Herr, und dass du wirkst. Du bist ein lebendiger Gott. Ich bitte dich einmal für Herr, und ich danke dir.